Fälle werden es bestimmt vielleicht auch drei. Die ganze Sache ist folgendermaßen zustande gekommen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, vor zwei Wochen hat Sabrina hier gepredigt. War irgendjemand hier und hat sie live gesehen? Okay, das waren schon so ein paar. Aber das hat mich inspiriert, denn sie fing an und hatte so ungefähr gesagt, Gott um seiner selbst willen lieben, da fängt schon an. Wer ist eigentlich Gott? Und hat dann darüber gepredigt. Und das ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Ich habe es mir auch zweimal angehört, freitags und sonntags. Von daher konnte ich es mir freitags dann einfach mal anhören. Und Sonntag habe ich mir dann meine eigenen Gedanken irgendwie noch weitergehend gemacht. Und habe gedacht, ja, das ist echt eine ganz schön gute Frage. Wer ist denn jetzt eigentlich Gott? Wir reden davon, dass man ihn anbeten soll. Wir reden davon, dass man ihn lieben soll. Wir reden jetzt schon das ganze Jahr darüber, dass die Liebe zu Gott auch gerne eine selbstlose Liebe sein kann, die nicht davon abhängig ist, ob er uns segnet oder uns etwas Gutes tut, sondern einfach nur auf ihn selbst gerichtet ist. Aber wir reden eigentlich total selten darüber, wer Gott eigentlich ist. Und ich kann mir vorstellen, wie das da unheimlich viele unterschiedliche Ansichten auch so drüber im Umlauf sind. Und da hat mir einfach mal vorgestellt, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mal eine richtig groß angelegte Umfrage in Deutschland zu machen und es gelänge mir, alle 80 Millionen Deutsche mal danach zu befragen, wer ist eigentlich Gott, dann bin ich extrem sicher, dass nachher keine konsensfähige Antwort dabei rauskommen würde. Wäre wahrscheinlich eher so, dass es so ein paar Moslems geben würde, die sagen, ja klar, Gott ist natürlich Allah. Dann wird es wahrscheinlich irgendwie auch so ein paar Anhänger indischer Religionen geben, die sagen, ja, Gott ist Vishnu oder Hare Krishna, ich weiß nicht, ob das ein Gott ist, oder haben auf jeden Fall unheimlich viele Antworten natürlich darauf, wer Gott ist. Und es wird die Christen geben, die sagen, ja, unser Gott ist auf jeden Fall Jesus Christus. Und da könnte ich mich natürlich jetzt entscheiden und würde dann sagen, okay, Option 1 und 2 gilt für mich nicht so, also ich würde schon sagen, es ist Jesus Christus. Aber auf jeden Fall, wenn ganz Deutschland sich an einen Tisch setzen und diskutieren würde, würde nachher mit Sicherheit nicht rauskommen, wer denn jetzt Gott ist. Und dann dachte ich mir, okay, dann könnte ich das Ganze schon mal ein bisschen eng führen und meine eigene Überzeugung an den Anfang der Frage stellen und sagen, wer ist denn jetzt eigentlich der christliche Gott? Und ich vermute, dass es auch da irgendwie ganz schön viele unterschiedliche Antworten geben würde, dass wir uns zwar sicher sind, was er für Namen hat und sehr viele Leute würden hoffentlich dann auch sagen, Jesus Christus. Einige würden vielleicht antworten in Richtung der Dreieinigkeit und würden sagen, wir haben einen dreieinigen Gott. Und es würden solche Arten von Antworten herauskommen. Aber es wäre schon irgendwie ganz anders, wenn man jetzt dann nochmal fragen würde, was man denn mit diesem Gott verbindet. Also was für ein Gottesbild hat man denn eigentlich? Und da ist es ja irgendwie, dass jeder dritte Prediger irgendwann mal Predigten auch darüber hält, wie das Gottesbild von uns eigentlich aussieht und wie es eigentlich in Wirklichkeit aussehen sollte. Und es gibt dann immer Leute, die auf der einen Seite dann da sind und sagen, ja, Gott ist irgendwie total super gnädig und das alles, was ihn ausmacht, ist eigentlich seine Gnade und seine Liebe zu uns. Im Johannesbrief steht sogar im ersten, dass Gott die Liebe ist. Und deswegen ist Gott, wie ich mir vorstelle, ist einfach nur lieb und gnädig. Und es ist ihm vielleicht auch sogar ein bisschen egal, was die Menschen machen. Er liebt uns einfach immer irgendwie ganz egal, was wir jetzt tun. Ist völlig unabhängig von unserem Handeln. Und dann wird es die andere Leute geben, die andere Fraktion. Und die sagen, ja, das ist nicht so hundertprozentig richtig, denn Gott ist auch irgendwie ein extrem gerechter Gott. Und er straft die Sünde an den Kindeskindern noch. Und er ist jemand, der immer genau auf das Leben guckt. Und wie dann dafür sorgt, wie das Gerechtigkeit geschieht und der nachher den Großteil der Menschheit verdammen wird. Und sie leben eher mit so einem etwas harten Gottesbild von einem Gott, der immer mit der Rute dasteht und bereit ist, einem auf die Finger zu schlagen. Und zwischen diesen beiden Gottesbildern, zwischen dem Gott, dem eigentlich alles egal ist, weil er alle lieb hat, und dem Gott, dem gar nichts egal ist, weil seine Liebe ganz anders ist, als wir uns das vorstellen, gibt es ungefähr 80 Milliarden Schattierungen, mindestens. Also jeder versteht das irgendwie anders. Und das sind bloß zwei Pole irgendwie so dieser Gottesoffenbarung. Wenn er jetzt noch weitergehen würde und noch ein paar andere mögliche Parameter da reinbrächte, würde das Bild immer komplizierter. Und so ist eigentlich die Aussage, ich glaube an den Gott der Bibel, ist auch wie meistens eine ziemlich unscharfe Aussage. Und damit habe ich natürlich jetzt auch ein gewisses Fass aufgemacht und so ein kleines Problem auf den Tisch gesetzt. Denn wenn ich jetzt sagen würde, ich erzähle euch jetzt, wie es richtig ist, dann würde mir wahrscheinlich keiner mehr glauben. Und wenn mir doch einer glauben würde, dann hätte der irgendein Problem wahrscheinlich. Also von daher kann ich das so flach eigentlich gar nicht machen. Und was ich stattdessen vorhabe, ist einfach mal so quer durch die Bibel zu gehen, und zwar wirklich durch die ganze Bibel von 1. Mose 1 bis nachher werden wir bei Offenbarung 1 rauskommen. Und wie viele Teile werden es? Ah, es werden unendliche, genau. Es werden unendlich viele Teile, weil ich auch das unendliche Wort predige, das ewige Wort, und so wird sich das dann gestalten. Also ich wollte einfach mal durchgehen, so durch die ganze Bibel, und mal darüber reden, wie Gott sich da offenbart hat und was man aus dieser göttlichen Offenbarung noch rausziehen kann. Und sicherlich kann ich auch am Ende nicht so genau sagen, wie ihr euch jetzt Gott vorzustellen habt, aber ich glaube, man kann schon einen ziemlich genauen Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich Gott bewegen wird und wo man also schon mal so einiges sagen kann, was wir darunter verstehen, wenn wir von Gott reden. Und so hoffe ich mal, dass das für euch auch wie etwas Profitables ist. Wenn ihr jetzt sagt, so nee, es ist eigentlich ganz anders, ich habe es schon längst verstanden, dann okay, dann geh schon mal Kaffee kochen oder so. Aber die meisten wird es wahrscheinlich doch interessieren. Und für mich selber habe ich festgestellt, dass da doch auch so einiges recht Interessantes dann irgendwie noch drin ist, so in der Bibel des Alten und des Neuen Testamentes. Und dass Gottes Offenbarung schon echt eine abgefahrene Sache ist. Und was ich gleich vorweg schicken möchte, ist so wie eine Sache, die mich total fasziniert hat, nämlich, dass Gottes Offenbarung sich echt verändert in der Bibel, dass sie wächst. Also es ist nicht so ein Verändern, dass er heute jener ist und morgen ist er ein anderer, sondern es ist eher so ein Verändern, für das er sich Stück für Stück immer weiter offenbart. Und das fängt an im 1. Mose, wo er dann erstmal nur der Schöpfer Gott ist, und geht dann hin ins Neue Testament, wo er sich dann in Jesus Christus offenbart und da schon wesentlich, wesentlich deutlicher ist als am Anfang. Also Gottes Offenbarung ist irgendwie etwas, was zunimmt. Und in dem Maße, wie Israel mit Gott gelebt hat und Gott sich seinem Volk offenbart hat, haben die noch immer klarer gesehen. Und ich würde sagen, dass man das sehr gut auch übertragen kann auf das geistliche Leben von uns, dass es bei uns auch so ist, dass man anfängt mit einer gewissen Art der Gotteserkenntnis, aber dass sich Gott auch immer schärfer zeigt, dass er immer klarer wird, je mehr man mit ihm unterwegs ist, dass man immer andere Facetten an ihm kennenlernt, dass das Bild immer vollständiger wird. Und es wird wahrscheinlich dann zu Ende sein, wenn wir im Himmel angekommen sind und Gott sehen und ihn so erkennen, wie er uns jetzt schon erkennt. Also wenn irgendwie alle Unklarheiten beseitigt sind, dann wird man endlich mal Gott wie von Angesicht zu Angesicht schauen, wie Paulus das sagt. Und dann wird man ihn ganz verstanden haben. Und ich stelle mir das so vor, irgendwie, um einfach mal so ein Bild zu sagen, wie so eine Stadt im Nebel. Und wenn du noch keine Stadt im Nebel gesehen hast, dann fahr einfach mal nach London, da ist immer Nebel. Und dann kann es dir passieren, wenn du so nach London reinkommst und bist noch so ein bisschen davon entfernt, dass du nur einen dunklen Fleck siehst im Nebel. Und du kannst dann deine Karte rausholen und dich orientieren und dann weißt du, okay, irgendwie das, was da ein dunkler Fleck ist, das ist in Wirklichkeit London. Und dann kommst du näher dahin und irgendwann siehst du, wie da zeichnen sich so ein paar Konturen ab in dem Nebel. Und je näher du kommst, umso mehr Details wirst du feststellen. Dann siehst du irgendwann so dieses Riesenrad, was da jetzt aufgebaut ist, wo man sich die ganze Stadt angucken kann. Dann siehst du vielleicht die London Bridge. Und du siehst immer mehr Details. Und bis du dann irgendwie dann genau davor stehst, dann siehst du irgendwie wirklich scharf, irgendwie was du die ganze Zeit schon so verschwommen gesehen hast. Und so ist es mit Gott, meine ich irgendwie genau das Gleiche, dass das Bild immer klarer wird, je näher man an ihn rankommt, je mehr man sich mit ihm beschäftigt, je mehr er Möglichkeit hat, sich in unserem Leben zu offenbaren, umso mehr wird es dann auch sein, dass wir ihn auch dann erkennen und dass diese Erkenntnis immer klarer wird. Und das Ganze fängt an im 1. Mose. Bitte einmal klicken. Bitte nochmal klicken. Im 1. Mose ist die erste Offenbarung Gottes ein total unpersönlicher Schöpfergott. Es fängt an mit den Worten, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das auch im Hebräischen ein ganz ungewöhnliches Wort verwendet. Es geht da um Elohim. Und Elohim ist sowas wie der Schöpfergott. So der Typ, der das Universum irgendwann ans Rollen gebracht hat. Der sich so ein bisschen über die Schulter gucken lässt, indem er ein paar Details darüber gibt, wie er das Universum geschaffen hat, wie die Reihenfolge abgelaufen ist. Aber es ist ein eher unpersönlicher Gott, den man noch nicht kennt, so in unserem Sinne. Er hat sich den Menschen damals noch nicht offenbart, was teilweise daran lag, dass es in den ersten Tagen noch keine Menschen gab. Aber nachher waren dann doch ja schon welche da. Aber sie hatten offenbar erstmal irgendwie keine unheimliche Erkenntnis davon, sondern man weiß einfach, wie das Gott das Universum geschaffen hat. Und das ist so der Punkt, an dem ja auch extrem viele Menschen heutzutage noch stehen, dass wenn man jetzt diese Frage gestellt hat, wer ist denn eigentlich Gott, dann wird sicherlich irgendwie der eine oder andere auch mit so einer halbwegs naturwissenschaftlichen Antwort kommen und wird sagen, ja, irgendwas muss ja hinter diesem Universum stecken. Es kann ja nicht alles Zufall sein und das, was da steht, das ist einfach Gott. Ein paar andere Leute glauben da auch nicht dran und sagen, das ist alles aus Zufall entstanden, was so extrem unwahrscheinlich ist, dass man das als wissenschaftlicher Mensch eigentlich auch schon kaum glauben kann. Also irgendwo steht man immer zwischen diesen beiden Alternativen. Entweder steckt eine Intelligenz dahinter oder es steckt keine Intelligenz dahinter und es ist alles Zufall. Und so sagt Paulus dann auch im Römer 1, dass es ja möglich gewesen wäre, Gott in der Natur zu entdecken. Und das ist wirklich was, was einige Leute, die gar nicht an persönlichen Gott glauben, was doch einige Leute auch genauso erleben. Dass man durch den Wald geht und irgendwann so dieses Gefühl hat, kann das echt alles Zufall sein? Die ganzen Bäume, total unterschiedliche Bäume, jeder sieht anders aus. Ein paar Tiere auch noch da drin, Vögel, alle sehen anders aus. Ein paar irgendwie klopfen mit dem Schnabel gegen den Baum und machen den kaputt. Also machen ein Loch da rein, um dann spechtmäßig drin zu wohnen. Ein paar andere Vögel leben ganz anders. Jetzt habe ich mich so ein bisschen verfranst, weil ich gerade keine Ahnung von Vögeln habe. Aber man fragt sich dann einfach ja unwillkürlich, kann das denn echt alles Zufall sein? Irgendwie all das Viehzeug, was hier lebt, irgendwie all die Menschen, die einem begegnen, alle die Hunde, die alle unterschiedlich aussehen und dann alle beißen wollen oder anspringen beim Spazierengehen, kann das wirklich alles Zufall sein? Und so ist die Aussage, die Paulus da fällt. Eigentlich kann man durch reines Nachdenken und durch reines Spazierengehen, kann man eigentlich schon auf die Idee kommen, dass es irgendwie einen Gott geben muss. Allerdings vermute ich mal, dass man nicht darauf kommen kann, wer dieser Gott denn eigentlich ist. Und ich habe da mal einen Vergleich gelesen. Wenn du ein Auto findest und du baust das auseinander, dann wirst du bestimmt irgendwann auf die Idee kommen, dass irgendjemand das Auto gebaut hat. Also es werden ganz wenige Leute sein, die irgendwie am Ende, wenn alle Bauteile auseinandergeschraubt sind, denken, boah, was für ein Zufall, dass so ein wunderbares Ding genau hier steht. Also da kann man eigentlich irgendwie gar nicht drauf kommen. Aber es ist gleichzeitig auch unheimlich schwer, darauf zu kommen, wer denn dieses Auto gebaut hat. Und das kannst du natürlich wie spitzfindig einwenden, ja, wenn du jetzt den Kühlergrill noch findest oder das Lenkrad oder irgendwie die Kofferraumklappe, dann kannst du ja doch irgendwie sehen, dass es von Ford oder Opel wäre. Aber wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung davon hättest, was diese Symbole da bedeuten, dann würdest du dich vielleicht darüber wundern, dass da in diesem komischen Grill irgendwie was eingebaut ist, was wie ein Logo aussieht. Aber so letzten Endes, wie du kannst eigentlich, wenn du nur dieses Auto hast und das auseinanderbaust, kannst du nicht mehr darauf schließen, wer dieses Teil gebaut hat, wie der geheißen hat, wie alt der damals war. Also du hast keine Information eigentlich, als einfach nur zu wissen, dass es jemanden gab, der dieses Ding gebaut hat. Und das ist so der Stand, mit dem sicherlich irgendwie manche Leute leben. Und kann man zum Beispiel ganz gut sehen, wie wenn man ein paar esoterische Webseiten sich mal anguckt, da ist immer irgendwie die Rede auch wieder von, irgendwie, dass der große Geist irgendwie diese Welt geschaffen hat, und dass dieser große Geist doch immer noch die Welt erfüllt. Aber große Fragezeichen, wenn es darum geht, wie wer das denn sein soll. Also es ist überhaupt nichts Persönliches da, es ist einfach nur irgendwie so ein Kopfding, das mit dem Menschen nichts macht. Ist ganz angenehm, damit zu leben, weil irgendwie der große Geist auch keine Verhaltensveränderungen von einem erfordert. Aber es ist schon irgendwie extrem wenig irgendwie als Gotteserkenntnis, einfach nur zu wissen, irgendwie, dass es jemanden gibt, der die Welt angefangen hat, ist schon echt wenig. Und so kommt danach die nächste Stufe der Gotteserfahrung. Und das ist ein unbekannter Gott. Und da habe ich eine ganze Weile nach der Bibelstelle heute gesucht, habe sie dann zum Glück doch gefunden, nachdem ich sie bestimmt ein Dutzend Mal überlesen habe und total ärgerlich war. Da gehen wir jetzt in die Zeit rein nach dem Sündenfall. Also zwischendurch war mal eine ganz gute Phase, nachdem Gott die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat und in die Welt hineingesetzt hat, ist noch die Rede davon, dass Gott mit den Menschen in der Abendkühle kommunizierte und sind da zusammen spazieren gegangen. Und es war irgendwie total super, bis dann der Sündenfall kam und der Mensch aus dem Paradies rausgeworfen wurde. und dann diese Beziehung mit Gott zerbrach. Und dann hat es eine Weile gedauert und dann gab es so ein paar Generationen später im 1. Mose 4, Vers 26, ist so ein versteckter Vers. Und da ist ein Mensch und von dem heißt es, in seiner Zeit wurde Gott wieder angebetet. Alex, ist die Formulierung richtig? Da fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Das heißt, es hat eine ganze Weile gedauert, irgendwie nach dem Sündenfall, bis die Menschen dann wieder angefangen haben, Gott anzurufen, Gott anzubeten, ihm zu opfern, wie auch immer irgendwie das der Fall gewesen sein mag, wie sie das gemacht haben. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis man dann auch überhaupt mal wieder damit angefangen hat. Und es ist überhaupt kein Hinweis darüber, dass die Leute damals wussten, wen sie da jetzt angebetet haben und wem sie gedient haben. Es war halt einfach wahrscheinlich so eher so dieses Gefühl, da muss es irgendwas geben und dem will ich einfach mal Danke sagen, dem will ich kultisch dienen, da möchte ich irgendwas mitmachen. Vielleicht war gleichzeitig auch noch mit das Gefühl von Dankbarkeit da, dass man sich sagt, ich bin so reich gesegnet, wir haben hier einen Acker, den wir bebauen können, wir haben Tiere, die wir schlachten können. Entschuldigung, das war so ein bisschen unbeabsichtigt. Ich kann jetzt auch nicht erklären. Ich kann euch auch überhaupt nicht erzählen, was für ein Witz das war. Das war nämlich überhaupt gar kein Witz. Ich hatte mich bloß gerade kaum, als ich es ausgesprochen habe, irgendwie gefragt, wie viele Vegetarier hier wohl sitzen, die das mit den Tieren, die wir schlachten können, vielleicht gar nicht irgendwie so super finden und gar nicht so irgendwie erwähnenswert finden für einen Gottesdienst. Aber ich irgendwie als alter Fleischfresser würde auf jeden Fall irgendwie Gott gedankt haben dafür, dass ich Tiere habe, die ich verspeisen kann. Also von daher war es jetzt so mein Aspekt vielleicht dabei einfach. Also es kommt jedenfalls mit dieser Dankbarkeit und man fängt an, Gott dafür zu danken. Aber Gott hat sich noch keinem wirklich offenbart. Also es weiß wie keiner, was denn jetzt eigentlich wieder dahinter steht. Und es gibt auch heute noch eine ganze Menge Leute, und da bin ich auch immer wieder überrascht, wie viele das sind, die das Leben mit so großer Dankbarkeit sehen, dass sie irgendwem dafür danken müssen. Und die haben nicht unbedingt eine Beziehung zu Gott, aber sie wissen, wie das da irgendwas ist und fühlen sich gesegnet, haben das Gefühl, wie das ihr Leben gelenkt ist, dass es eine gute Macht gibt, die dahinter steht. Und das sind so Leute, die auch gerne wie mal zum Erntedankfest gehen und sich da bedanken. Die glauben nicht unbedingt an Jesus, aber sie glauben, dass es irgendeine Macht gibt und sind dieser Macht dankbar. Ist auch noch nicht besonders viel, aber ist schon mehr, als wenn man einfach nur glaubt, dass Gott am Anfang was gemacht hat und sich dann aus dem Geschehen zurückgezogen hat. Da ist das schon mal ein ganz schön weiter Schritt, dass man jetzt denkt, wie das dieser Gott auch irgendwas mit dem Erhalt des Lebens auf diesem Planeten zu tun hat. Also ist schon mal ein kleines Stückchen weiter. Da kann man dann auch irgendwie im evangelistischen Gespräch schon mal so ein bisschen dran aufbauen, dass man dann sagt, ja, ich kann dir auch erklären, wie, bei wem du dich da bedankst. Ich kann dir auch erklären, wo dieses Gefühl herkommt. Also ist auf jeden Fall mehr irgendwie als einfach nur ein Schöpfergott zu haben. Und danach kommt dann der dritte Punkt. Und das ist der, mit dem ich heute aufhören werde. Das ist also irgendwie mein letzter. Nächstes Mal geht es dann in den zweiten Mose rein. Habe ich mal genannt, einen Gott, den man so entfernt kennt. Nicht unbedingt so richtig nahe, hat man noch nicht viele Informationen drüber, aber man erkennt ihn von ferne. Und die Stelle dazu habe ich aufgeschrieben, ist 1. Mose 6, folgende. Geht, glaube ich, so bis 10 ungefähr. Und das ist die Geschichte von Noah. Und Noah war jemand, war der erste Bootsbauer, der in der Bibel erwähnt ist. Ich hoffe mal, ihr kennt die Geschichte. Falls nicht, irgendwie so ein bisschen werde ich dann jetzt noch Einblicke da rein geben. Noah war jemand, der ganz normal auf dem Feld gearbeitet hatte, der vielleicht schon so ein bisschen Erkenntnisse darüber hatte, irgendwie, dass man Gott anbetet, aber der sicherlich noch nicht viel von Gott wusste. Und dem passiert es jetzt auf einmal während der Feldarbeit, dass er merkt, hier ist irgendwas anders. Und es fängt jemand an, mit ihm zu sprechen. Er hört wie so eine Stimme irgendwie aus dem Off, kann sich das irgendwie selber auch gar nicht erklären, wie wo das herkommt. Aber er hört das ziemlich deutlich, dass da jemand zu ihm sagt, Noah, die Welt läuft nicht gut. Und ich habe das ganze Unrecht gesehen, was hier passiert. Und ich werde jetzt für Ordnung schaffen. Und deswegen sage ich dir, bau eine Arche. Und er redet weiter und sagt, es wird viel Regen kommen und es ist eine wüste, öde Landschaft, wo Noah da gerade diese Stimme Gottes gehört hat. Also er wird es nicht verstanden haben, dass er ein Schiff bauen soll. Aber die Stimme geht halt weiter und sagt, es wird unheimlich viel regnen, mehr als man sich überhaupt vorstellen kann. Und es wird so viel regnen, dass jeder Mensch und alle Viecher darin ertrinken werden. Aber ich zeige dir, wie man doch da rauskommt. Also eigentlich kann niemand da rauskommen, wieder, weil ich hier nochmal neu anfangen möchte mit der Erde. Aber ich gebe dir eine Information, wie man doch halt rauskommen kann. Und deswegen schicke ich dich jetzt los und baue einfach mal diese Arche. Und das muss für Noah total abgefahren sein. Also wenn man bisher das gar nicht kannte und wie das Gott persönlich zu einem redet, dann mag ich mir gar nicht vorstellen, wie extrem das sein muss, dass man auf jeden Fall einen Eindruck hat, dass dieser Gott irgendwie zu einem redet und dass man eine Katastrophe von globalen Ausmaßen voraussieht und Informationen darüber kriegt und dann noch irgendwie den Ausweg, das muss total verrückt gewesen sein. Und so geht die Geschichte weiter, dass Noah seine Arche gebaut hat, dass er wohl auch einige seiner Nachbarn, wahrscheinlich alle seiner Nachbarn davor gewarnt hat, da kommt jetzt mit demnächst die große Flut, aber keiner hat ihm geglaubt. Und das ist so ein Punkt, den ich unbedingt festhalten will, den möchte ich irgendwie, dass der verstanden wird, weil er sich durchziehen wird bis ans Ende. Denn wenn Gott sich offenbart und Glaube kommt immer irgendwie daher, dass Gott sich offenbart, dann steht man ganz anders da als die anderen Menschen. Man hat eine Information, die kein anderer hat. Und das ist bei Noah mit Händen zu greifen. Also er hat diese Information, wie das Gericht kommt. Er hat die Information, dass er die Arche bauen soll. Das Ding zu bauen hat Jahrzehnte gedauert. Und er baut die ganze Zeit an seiner Arche rum. Und keiner der Leute, die dabei ist, haben irgendwie verstanden, das, was er verstanden hat. Keiner hat ihm geholfen. Keiner hat mitgebaut. Keiner hat geglaubt, dass es jemals anfangen wird zu regnen, bis es dann geregnet hat. Und die Situation war ja auch irgendwie total verrückt, also wirklich irgendwie verrückt. Er war 100 Kilometer vom nächsten Meer entfernt. Er lebte auf einer hügeligen Landschaft, wo es nie geregnet hat, wo es unheimlich trocken war. Und da baut er jetzt irgendwie sein Schiff. Und alle Leute, die drumherum sind, denken, Noah hat einen Vogel und können sich das überhaupt nicht erklären. Und er wird versucht haben, das zu erklären, aber konnte auch nicht erklären, warum er das gemacht hat. Denn jedes Mal wahrscheinlich, wenn er angefangen hat und gesagt hat, ja, Gott hat mir das gesagt, dann werden die Leute drumherum ihn komisch angeguckt haben und werden gesagt haben, ja, wie hast du es denn gehört? Und wie soll denn Gott eigentlich reden? Warum redet Gott mit uns nicht? Und das ist immer so diese Spannung, wie der Leute, die Gott erlebt haben, mit den Leuten, die Gott nicht erlebt haben. Und ich denke, das ist eigentlich auch fast das Einzige, worauf man im Glauben seinen Glauben setzen kann, ist die Erfahrung, die man selber mit dem Herrn gemacht hat. Und diese Erfahrung verändert auf einmal irgendwie alles. Ich konnte nicht erklären, warum ich glaube, dass die Bibel stimmt. Ich konnte nicht mal wirklich erklären, warum ich glaube, dass es einen Gott gibt und warum ich irgendwie mit diesem Gott lebe. Ich kann vielleicht erklären, was er in meinem Leben macht, aber auch das kann man irgendwie alles wegdiskutieren. Und trotzdem bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, einfach weil ich ihn erlebt habe. Aber wenn ich jetzt mit Ungläubigen darüber rede, dann kommt immer irgendwie so dieses Ding, ja, warum weiß ich das denn dann nicht? Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum einige Leute offen waren dafür, irgendwie, dass Jesus ihnen begegnet und andere sind das nicht. Aber ich weiß, dass das entscheidende Moment, irgendwie, was ein Mensch vom anderen trennt, dieses Moment der Offenbarung ist, dass der eine irgendwie gehört hat von Gott und Gott gemerkt hat und der andere hat es nicht gemerkt. Und es ist irgendwie gar nicht richtig möglich, diesen Graben zu überspannen. Also es funktioniert nicht, irgendwie Leute wirklich da intellektuell davon zu überzeugen, sondern eigentlich alles, was man machen kann, ist beten. Also für Ungläubige ist das Beste, irgendwie, was wir tun können, wie Jesus beten, dass er sich ihnen offenbart. Und wenn es dann passiert, dann wird sich alles irgendwie total ändern. Und ich möchte das mal einfach vergleichen, einfach weil das irgendwie echt so ein wichtiger Punkt ist. Der zieht sich jetzt durch. Und nächstes Mal bei Mose geht es dann darum, wie Gott sich dann doch mal namentlich offenbart hat. Dann geht es mehr darum, wie dieser Name immer klarer geworden ist. Aber es hängt alles wie von diesem einen Punkt ab, irgendwie, dass man mit Gott leben kann, dass man ihn selber erfahren kann. Und das ist der Punkt, mit der alles ändert. Und ich würde dazu gerne halt nochmal irgendwie einen letzten kleinen Vergleich geben. Ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erzählt habe. Er ist vielleicht irgendwie mittlerweile auch schon so ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich der beste Vergleich, den ich jemals gehört habe. Und den habe ich von meinem alten Freund Jean-Christophe, der hat den mal in einer Predigt verwendet und mir davon erzählt. Und er hat das verglichen mit einer Fernsehserie aus den 90er Jahren, nämlich mit Akte X. Hat die irgendjemand gesehen? Ja, ich habe alle Teile gesehen. Nein, die letzten nicht mehr, die waren irgendwie total langweilig. Aber ich habe es tatsächlich geguckt. Und Akte X, ich glaube, ich muss es doch wirklich erklären, irgendwie, weil hier noch weniger Leute Akte X gelesen haben, als die Bibel gesehen haben, als die Bibel zu lesen. Und das ist auch vielleicht gar nicht so schlimm. Also Akte X handelt irgendwie davon, dass da zwei FBI-Agenten unterwegs sind und sie kriegen immer noch die total sonderbaren Fälle, nämlich halt die X-Akten. Und in den X-Akten stehen nur irgendwie so Sachen, die man sich überhaupt nicht erklären kann. Teilweise geht es dann um Außerirdische und dann geht es um Außerirdische, die die Außerirdischen jagen. Also ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, das Ganze. Dann gibt es irgendwie das Monster der Woche. Das sind irgendwelche Kreaturen, die es eigentlich gar nicht gibt. Und alles ist irgendwie total übernatürlich und alles ist total seltsam. Und es sind eben zwei Leute, die sich mit diesen X-Akten beschäftigen. Und der eine ist Agent Fox Mulder, der übrigens auch noch eine Schwester namens Samantha hatte. Und der hat eine Erfahrung gemacht mit Außerirdischen. Er hat nämlich erlebt, dass Außerirdische seine Schwester Samantha entführt haben. Und deswegen glaubt er felsenfest daran, dass es Außerirdische gibt und irgendwie hat dann studiert und ist zum FBI gegangen und macht jetzt irgendwie alles, um die Existenz von Außerirdischen zu beweisen. Und dann ist da seine Partnerin, Agent Dana Scully, die an gar nichts glaubt. Die ist Wissenschaftlerin, die ist Ärztin und sie hat nichts mit Außerirdischen erlebt und sie glaubt einfach überhaupt nicht daran, dass es irgendetwas Übernatürliches gibt. Ist ein bisschen komisch, so im Verlauf der nächsten 96 Folgen oder wie viel es davon auch immer gibt, passieren denen so viele übernatürliche Sachen und sie reden mit Außerirdischen, sie finden welche, sie jagen alle möglichen Monster und Frau Scully ist am Ende immer noch genauso überzeugt davon, dass es die nicht gibt. Also ein bisschen seltsam, dass ihr Weltbild nicht auch mal den einen oder anderen Riss kriegt an dem Punkt, aber sie ist immer noch felsenfest davon überzeugt. Und also alles, was der große Unterschied ist zwischen Mulder und Scully, ist, dass er eine Erfahrung gemacht hat, die sie nicht gemacht hat. Und genau das Gleiche ist hier in diesem religiösen Zeug auch drin, dass die große Erfahrung, die Noah gemacht hat und die ihn verändert hat für sein ganzes Leben und die ihn an einem Punkt im Leben gebracht hat, der ganz anders ist als der seiner Mitmenschen, ist, dass er eine göttliche Offenbarung gehabt hat. Ist, dass er eine Erfahrung gemacht hat mit einer Stimme, die zu ihm geredet hat, die ihm die Zukunft vorausgesagt hat und dann letzten Endes das auch noch bestätigt hat. Und so wird das irgendwie das ganze Leben sein. So wird das immer irgendwie wieder sein, dass wir das, was wir haben, nicht unbedingt erklären können, aber wir können es kennenlernen. Klingt ein bisschen komisch. Also wir werden wie diesen Gott, der sich uns offenbart hat, am Anfang werden wir Stück für Stück immer mehr kennenlernen und vielleicht wird irgendwann auch mal was abfärben irgendwie auf Eltern, Bekannte, Verwandte. Aber letzten Endes, wie kann man, letzten Endes muss jeder irgendwie diese Offenbarung selber machen und es ist wahrscheinlich mir einfach das Wichtigste, dass wir erstmal selber darin wachsen, aber dass wir auch für andere beten, dass wir das auch mitkriegen, denn es gibt diesen Gott. Und dadurch, dass es diesen Gott gibt, ist es wichtig, ihn auch zu erkennen, das ist wichtig, ihn zu erfahren, ihn danach immer weiter kennenzulernen. Das ist eigentlich das Entscheidende und der Grund, warum wir das hier alles machen, was wir machen. Gut, das war der Anfang. Also eine Lehre möchte ich gerne wieder raus noch eben ziehen und dann kommt auch die dann kommt noch ein Zeugnisteil hinterher. Und diese Lehre ist, dass Gott sich immer weiter offenbart und dass es nicht gut ist, stehen zu bleiben. Wer mit Gott unterwegs ist, wer Jesus kennt, der wird alle paar Jahre mindestens auch mal feststellen, dass das Bild ein bisschen vollständiger ist. Und es ist nicht möglich, irgendwie immer nur mit der Offenbarung von vorgestern zu leben. Ich könnte jetzt auch nicht mehr irgendwie so mit Jesus leben, wie ich es mit 22 gemacht habe, weil das Bild einfach ganz anders geworden ist, weil es vollständiger geworden ist und er mir klarer geworden ist. Und deswegen, bitte bleibt nicht stehen. Christsein kann immer spannend bleiben, ist eigentlich auch immer eine spannende Sache, denn je mehr man mit Gott weitergeht, umso mehr Facetten lernt man kennen und so bleibt diese ganze Sache auch immer spannend und wir werden nicht an diesem Punkt im Leben ankommen, wo wir sagen können, ja, jetzt ist die ultimative Offenbarung da, sondern es wird immer noch so sein, dass der Herr sich für uns Stück für Stück immer weiter zeigt. Amen. Dann würde ich jetzt meinen Freund Wolfgang nach vorne bitten.